In diesem Vers beschreibt Arjuna seine, also wie es ihm geht. Also das ist Kapitel 1. Das heißt, ganz am Anfang der Bhagavad Gita, und Arjuna ist gerade dabei, Krishna anzusprechen auf seine Lage. Und er beschreibt, wie es ihm geht in diesem Vers. Vipatuscha sharire me roma harshascha jayate dandivam sramsati hastat tvakchaiva paridhayate. Mein ganzer Körper zittert und meine Haare sträuben sich. Mein Bogen Gandiva gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Erläuterung von Srila Prabhupada. Das Phänomen, dass der Körper zu zittern beginnt und dass sich die Haare sträuben, tritt in zwei bestimmten Fällen auf. Entweder in großer spiritueller Ekstase oder aus großer Angst unter materiellen Bedingungen. Im Falle transzendentaler Erkenntnis gibt es keine Angst. Das heißt, die beiden schließen sich irgendwie aus, ne? Also entweder das eine oder das andere, aber gemischt ist unwahrscheinlich. Arjunas Merkmale in dieser Lage entspringen materieller Angst, nämlich der Befürchtung, das Leben zu verlieren. Diese Tatsache geht auch aus anderen Merkmalen hervor. Er war so verstört, dass ihm sein berühmter Bogen Gandiva aus den Händen glitt, und weil sein Herz im Inneren brannte, spürte er ein Brennen auf der Haut. All dies rührt von einer materiellen Lebensauffassung her. Wir haben vergessen, um Namo Bhagavate zu chanten, deswegen machen wir das jetzt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Namaste Saraswati Deve Gauravani Chaitanya Nirvishesha Shunyavadi Vaschata Deshitarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Purvabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Also in jedem Vers beschreibt Arjuna das Leid, was er erfährt, aufgrund seiner materiellen Lebensauffassung, sagt Srila Prabhupada. Und das ist das, worüber es heute gehen soll, über die Auswirkungen von einer materiellen Lebensauffassung auf unser Leben. Ich habe so ein schönes Zitat gefunden aus einem Buch von Sutapa Prabhu, Chaitanya Charitamrita Compact heißt das, das ist eine Zusammenfassung von Chaitanya Charitamrita. Und da schrieb er, die Essenz unseres Wesens ist glücklich zu sein, Ananda Maya Vyasat. Und die Quelle solchen Glücks liegt in Beziehungen. Jede Seele sehnt sich nach transzendentaler Erwiderung und dem Glück, das wir in Beziehungen finden. Und also wir haben ja auf der einen Seite die materielle Lebensauffassung, die zu Angst und Zittern und sträubende Haare führen. Unsere Werkzeuge für Seva gleiten uns aus der Hand. Die Haut fühlt sich an, als würde sie brennen. Und auf der anderen Seite haben wir aber eigentlich diesen Wunsch nach Beziehung, nach Begegnung und nach Glück, das in Beziehungen lebt. Und ich würde heute gerne darauf eingehen, weshalb wir manchmal hier sind, obwohl wir eigentlich hier hinwollen. Also was uns davon abhält, zu diesen Beziehungen zu kommen, zu dem Glück, was in Beziehungen liegt. Letztendlich auch zu der Beziehung zu Krishna, dem Glück, was in der Beziehung liegt. Und ich fange jetzt mal ganz von vorne an. Also unser Urproblem hier ist ja, dass wir von Krishna getrennt sind. Und das ist das ganze Ziel von so einem Pfad ist es ja, unsere Beziehung zu Krishna wiederzubeleben, aus dem Sumpf von materiellem Bewusstsein hervorzukramen. Und es gibt von Bhaktivinoda Thakur auch so eine Aufzählung von Hindernissen, die uns davon Krishna fernhalten oder die uns in diesem abgewandten Zustand halten. Anarthas nennt er das, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und er zählt 4 Arten von Anarthas auf. Weiß irgendjemand irgendeins davon, außer Krishna?
Ich weiß, dass du das weißt.
Avidya?
Ja, genau. Avidya. Also Missverständnisse über spirituelle Wahrheiten, glaube ich, übersetzt. Ne? Also Unwissenheit.
Ja. Asmita?
Was ist das denn? Sag mal über Deutsch.
Ja, ich weiß nicht mehr. Alles sozusagen, also die Illusion im Endeffekt.
Also die Aufzählung fängt bei ihm mit Apparat an. Also das sind die Dinge, die vom Dienst abgewendet sein, heißt das. Ne? Und er zählt darauf, also Apparat gegen den Namen, den heiligen Namen, den Deity, also die Altarfigur, Devotees, andere Vaishnavas und auch gegen jedes andere lebende Wesen. Ja, auch gegen die Ameise oder gegen den Baum. Materielle Wünsche zählt er auf. Wünsche für Objekte, ne? Ich brauche unbedingt das iPhone 11. Mystische Kräfte, also man sich wünscht, mal unsichtbar zu sein oder ja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt die Gedanken von allen lesen könnte. Das ist vielleicht eher in Indien, wo dann auch yogische Pfade verfolgt werden. Also ich glaube, hier ist es nicht so, dass jemand sich das wirklich vornimmt, das zu entwickeln, aber das gibt es. Der Wunsch nach Befreiung, ne? Das ist auch sehr getrieben. Endlich, wann kann ich endlich wieder in Urlaub und bin befreit von dem Leid meines Lebens? Das ist auch eine Art Wunsch nach Befreiung. Ne? Das ist eigentlich kein Wunsch nach etwas Bestimmten, sondern es ist nur ein Wunsch danach, etwas loszuwerden, ne? Das Leid, was man jetzt gerade spürt. Der Wunsch nach himmlischem Komfort. Und dann zählt er noch auf, also wir hatten jetzt Apparat, materielle Wünsche, Schwäche des Herzens, da zählt er auf Neid, Wunsch nach Ruhm, Falschheit und Fehlersuche, Anhaftung an Dinge, die nichts mit Krishna zu tun haben. Und ganz zum Schluss von den 4 Dingen zählt er auf Missverständnisse über spirituelle Wahrheiten. Also wenn ich ein falsches Verständnis über meine eigene Identität habe, über Krishna oder über die Beziehung zu Krishna. Oder den, was er auch noch aufzählt, ist Missverständnisse über den Vorgang vom Krishna-Bewusstsein oder auch Missverständnisse über Dinge, die das Krishna-Bewusstsein unterstützen. Und ich würde heute gerne auf diese Missverständnisse über die eigene Identität eingehen. Weil, also, das nennen wir auch häufig falsches Ego. Also, das ist eine falsche Auffassung von dem, wer ich eigentlich bin. Und normalerweise oder häufig denken wir so, ja, falsches Ego, das heißt, dass ich total stolz bin und denke, ich bin ja der Beste und Tollste und auch so eine Arroganz. Und das ist aber noch viel, viel mehr. Also, es kann eine Form des falschen Egos sein, wenn man irgendwie in diese Richtung geht und der Geist in diese Richtung einnimmt. Passiert aber jedem, denke ich mal. Aber das falsche Ego ist eben noch viel mehr. Das ist eine falsche Auffassung davon, wer ich eigentlich bin. Und die kann noch viele andere Subformen einnehmen. Ich komme dann noch gleich dazu, welche Arten von Formen und die vielleicht noch viel häufiger sind und uns noch viel mehr im Weg stehen. Aber vorher wollte ich noch kurz was dazu sagen, weshalb es so wichtig ist, da ab und zu mal drüber nachzudenken, weil oder ab und zu mal sich zu fragen, wer ist Krishna eigentlich, wen verehre ich, wer bin ich eigentlich, weil ja, die Missverständnisse, die wir haben, die liegen sehr tief und die sind teilweise auch unbewusst. Also wenn man mal guckt, was unser Handeln antreibt, es ist nicht immer eine bewusste Intention, also ganz viel ist einfach so das, was wir schon immer gemacht haben. Und auch wenn wir ein Devotee werden, kann es sein, dass wir ein paar Dinge ändern, aber ein paar Dinge auch einfach so weiterlaufen. Und je mehr wir entdecken können an unbewussten Steuermechanismen, desto besser. Weil desto bewusster können wir wirklich als Devotee für Krishna handeln. Da gibt es so eine schöne Geschichte, die Satyanaswami manchmal erzählt, von einer Raupe und einem Schmetterling. Und die Raupe, die lebt irgendwo auf so einem Feld, was gerade frisch gedüngt wurde und nicht so angenehm riecht. Und kriecht da so in den Schlamm rum. Und der Schmetterling kommt vorbeigeflogen und erzählt der Raupe, Mensch, komm doch mal mit mir mit, ich kenne da einen Rosengarten und der duftet himmlisch, das ist der wunderschönste Ort, den du dir vorstellen könntest, ist viel besser als dein Sumpf hier. Guck es einfach mal an, kannst du dann selber entscheiden, wo du wohnen willst. Und die Raupe sagt, gut, klar, ich komme gerne mit, nehme ich mit, kannst mich ja vielleicht tragen, ist immer schneller dort. Und dann fliegen sie zusammen zu dem Rosengarten und der Schmetterling setzt die Raupe ganz behutsam da auf der Wiese ab. Die Raupe sieht die ganzen Rosen, verschiedene Farben. Ja, es duftet herrlich, der Himmel ist blau, die Sonne scheint und der Schmetterling sagt, und gibt es einen besseren Ort als hier? Willst du nicht mit mir hier wohnen? Und die Raupe sagt, ja, eigentlich riecht es genauso wie bei mir zu Hause. Und da sagt der Schmetterling, Herr, das kann doch gar nicht sein. Und dann sieht er aber, dass die Raupe sich in der Nase Proviant mitgenommen hatte. Weil sie Angst hatte, eben zu verhungern, weil sie ja weiß, wo ich hier hinkomme und ob ich dann was zu essen habe. Ja, und da hat sich dann von dem Dünger was in die Nase gesteckt und natürlich roch es dann noch genauso wie, ne, wie wo sie herkam. Und das ist eben häufig unser Problem, dass wir in spirituelle Kontexte treten, aber mit unseren materiellen oder in unseren Augen schauen, die wir einfach noch nicht genug mit Bhakti, ne, dem Balsam der Liebe, eingerieben haben. Und da kommen wir ganz nah ran an Spiritualität. Wir stehen praktisch davor, aber wir berühren es doch nicht, weil wir eben diesen Geruch noch in der Nase haben. Und das ist uns aber nicht mehr bewusst. Wir denken dann, was denn? Ne? Ich chante doch, ich bin im Tempel, ich sitze mit einem Devotee beim Prasadam oder was auch immer. Das kann ja der Kontext ganz spirituell sein, aber wenn wir sozusagen noch unsere materiellen Konzepte haben, dann kann das alles an uns vorbeigehen. Und eines unserer größten, also der größten Missverständnisse, die uns davon abhalten, wirklich mit Krishna in Kontakt zu kommen, ist mit unserem, also Missverständnis darüber, wer Krishna eigentlich ist. Also wir haben ja auch schon, bevor wir über Krishna gehört haben, über Gott gehört. Und dann nehmen wir vielleicht auch Dinge mit und denken dann, wir betragen es vielleicht auf Krishna als richtenden, strengen Gott oder als jemand, vor dem man irgendwie Angst haben müsste. Oder auch Missverständnisse über uns selbst. Und also das größte Missverständnis über uns selbst, was uns von Krishna fernhält, ist gar nicht mal, also kann auch sein, dieses, ach, ich will Gott sein, aber was auch sein kann, ist, also diese tiefe Angst, dass wir nicht gut genug sind. Das ist so eine Facette des falschen Egos, die uns unheimlich antreiben kann und die total unser Handeln bestimmen kann und das Ruder in unserem Bewusstsein ständig in der Hand haben kann, ohne dass wir es überhaupt merken. Weil in dieser Welt haben wir gelernt, dass wenn ich einfach ich bin, einfach wer ich bin, authentisch, dann werde ich verurteilt, dann werde ich vielleicht ausgelacht, dann wird mir gesagt, ich soll mich schämen dafür, wer ich bin. Oder ich sollte mich am besten ein bisschen zurückhalten. Und da haben wir uns angewöhnt, so eine Maske zu tragen. So, dass wir da besser dazugehören zu den anderen. Dass wir so danach richten, was den anderen gefällt und uns anpassen. Und das Problem ist, dass diese Maske an unserem Gesicht festgewachsen ist. Dass wir merken das nicht mal mehr manchmal. Dass wir ständig diese Maske aufhaben, statt einfach wir selbst so zu sein. Wenn man zum Beispiel Anandini und Malini anguckt. Diese zwei kleinen Kinder, die wir in unserer Gemeinde haben. Und auch eure Tochter. Aber ich weiß nicht, tanzt die schon? Ich glaube, die tanzt mal. Habe ich noch nicht gesehen, sag mal so. Die beiden zum Beispiel, die haben noch nicht so gelernt, diese Maske zu tragen. Und wenn zum Beispiel jetzt der Kinder angeht, da stellen die sich hier vorne hin und fangen an zu tanzen. Einfach so aus dem Herzen heraus. Oder Anandini, die da. Ja. Also total einfach, was das überwältigt sie und dann geht's los. Ja, und wenn man mal guckt, bei Erwachsenen, das ist jetzt ein Beispiel, ne, da sieht man dann, da ist es dann viel schwerer, dann einfach loszutanzen, weil man dann denkt, oh, wie sieht das wohl aus, wenn ich jetzt tanze, vielleicht sieht das nicht gut aus, vielleicht denkt irgendjemand, der kann ja schlecht tanzen, ja, da kommt dann so viel von dieser Maske ins Spiel und dann stehen wir vielleicht da hinten in der Ecke und machen so, ne, weil wir uns nicht trauen, so aus uns rauszugehen. Das ist ein kleines Beispiel. Also vielleicht ist man auch einfach introvertiert und tanzt nicht gerne, das ist ja auch okay. Yeah. Also man muss nicht tanzen. Also, ne? Aber die Frage ist halt, wenn ich eigentlich eine Art hätte, mich auszudrücken vor Krishna, warum verstecke ich mich dann? Und das ist diese Maske, die wir uns aufgesetzt haben. Und das, also das ist eine Kernursache von Unverbundenheit in unserer Beziehung zu Devotees und auch zu Krishna. Weil ich kann nicht mit jemandem eine Beziehung eingehen, ohne zu zeigen, wer ich bin. Wenn ich jetzt immer so eine Maske habe, hier bin ich und hier ist die Maske, und ich halte Leuten immer nur diese Maske so ins Gesicht, da kommen die ja nie an mich ran. Das heißt, die gehen eine Beziehung mit dieser Maske ein und ich verhungere. Und ich kann auch den Devotee nicht, oder den Krishna nicht nähern oder dienen, weil ich mich eben verstecke hinter der Maske. Und deswegen ist es sozusagen absolut notwendig, diese Maske abzusetzen und authentisch man selbst zu sein, wenn man wirklich eine Herz-zu-Herzens-Beziehung haben möchte. Und ich kenne das auch, wenn man irgendwie mal eine Beziehung anfängt und die Person kriegt aus irgendeinem Grund ein falsches Bild von einem. Vielleicht hat irgendjemand was erzählt, was nicht stimmt, oder man hat selber was erzählt, was nicht stimmt. Und da haben wir die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Ne? So, was, wenn die Person es rauskriegt? Was auch immer das ist. Was. Da merkt man einfach, da fehlt die Grundlage, ne? Der Authentizität und der Ehrlichkeit. Und dann ist einfach keine echte Beziehung da. Und das kann es eben auch mit Krishna passieren. Wenn wir Krishna nicht ehrlich und authentisch begegnen. Wenn wir so beten, wie wir denken, dass wir beten sollten, aber eigentlich fühlen wir das überhaupt 0 Grad, dann ist es manchmal besser, ein authentisches Gespräch zu Krishna zu führen und langsam sich dahin zu entwickeln, wo man hin will, ne? statt nur so ein irgendwas nachzusprechen im Geist, was man eben so runterrattern kann dann auch. Ne? Diese Maske, diese Maske ist, sage ich mal, das falsche Ego ist der Ursprung von all unseren Problemen, könnte man sagen. Also ne, daraus entsteht diese Leere, wenn man diese Beziehungen nicht hat, wenn man eigentlich immer nur die Maskebeziehung hat. Daraus entsteht Ablenkung, ne, dass man dann irgendwie versucht, irgendwo ein bisschen Nektar zu spüren, und dann, ja, was weiß ich, macht man halt die ganzen Sachen, mit denen wir uns ablenken, obwohl wir eigentlich vielleicht lieber Krishna feiern wollen. Und ich wollte heute einen Aspekt beleuchten, der so heimtückisch sein kann, ein Aspekt der Maske, nämlich der Versuch, ein perfekter Devotee zu sein.
Nice.
Weil das, also, es geht mir jetzt nicht darum, nicht sein Bestes zu geben, absolut, ne? Also es ist absolut wichtig, dass wir unser Bestes geben für Krishna, aber wenn wir versuchen, immer perfekt zu sein, nie, also wenn es uns nur darum geht, ich darf keinen Fehler machen, Worum geht es uns dann? Dann geht es ja die ganze Zeit um uns. Oder ich muss perfekt sein. Das ist auch so ein Blick nach außen. Also, wie wirke ich? Wirke ich perfekt? Werde ich angenommen werden? Bin ich gut genug? Und wenn das Treiben ist von unserem Handeln, dann ist das Treiben, oder das, was uns treibt, ja nicht Bhakti, sondern das ist eigentlich eine Unsicherheit. Ob bin ich gut genug? Und dann versucht man das zu kompensieren, diese Angst, ob ich gut genug bin, indem man eben so diese Maske zurechtbastelt, ne? Und die Maske noch aufhübscht und verschönert und eben versucht, aus dieser Maske was ganz Tolles zu basteln. Also es ist ein Fokus auf außen, es ist ein Schutzmechanismus, das ist wie so ein Schild, was man hochhält, komm ja nicht zu nahe, weil ich weiß nicht, was dann passiert, was ja in dieser Welt durchaus manchmal Sinn macht mit manchen Leuten. Ne? Also, aber wenn wir vor Krishna treten, ist halt die Frage, wie kann ich mich jemandem nähern, wenn ich gleichzeitig noch fernhalte mit so einem Schild, ne, oder auch Devotees. Und da steckt auch das Missverständnis drin, dass es total schwer sei, Krishna zufriedenzustellen. Nur wenn ich perfekten Dienst leiste, wird Krishna zufrieden sein. Also es ist sowas Äußerliches. Und da steckt auch diese Auffassung dahinter, dass so wie ich bin, wäre ich nicht ausreichend. So, meine Möglichkeiten wären nicht ausreichend für Krishna. Wenn ich einfach nur so das mache, was ich realistisch leisten kann für Krishna, die Sevas, die ich so realistisch machen kann, dann wird Krishna nicht zufrieden sein. Und deshalb muss ich eben versuchen, perfekt zu sein und über meine Grenzen hinausgehen. Ich habe es auch gemacht. Also hier seht ihr das Ich. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist unser wahres Ich, das Blaue. Und wir haben uns eben angewöhnt, weil wir eben gemerkt haben, in dieser Welt geht es rau zu. Hier wird man verurteilt, hier wird man kritisiert, hier wird man runtergemacht, hier wird man beschämt, hier wird einem gesagt, du bist nicht gut genug, versteck dich, schäm dich und so weiter. Schon als Kind, in kleinen Situationen oder großen. Und deswegen haben wir uns angewöhnt, so eine Maske uns aufzusetzen. Um uns zu schützen auch. Und um eben dieses Ziel zu erreichen, gut genug zu sein. Also hier steht jetzt falsches Ego, Maske oder auch Missverständnisse. Schutzmechanismen kann man dazu sagen. Und hier drüben sind Krishna und die Devotees. Und das Problem ist eben, dass wir häufig eine Beziehung führen mit Krishna und den Devotees mit dieser Maske. Mit diesem Bild und von dem, der wir gerne sein würden, aber eigentlich gar nicht sind vielleicht. Und hier seht, das soll jemand sein, der weint, weil das eben nicht erfüllend ist. Weil das bin ja eigentlich gar nicht ich. Irgendwo weiß man das tief drin. Auch wenn es so kleine Dinge sind, in denen man sich selbst so eine Unauthentizität erlaubt. Und dieser rote Pfeil soll eben darstellen, dass eine wahre Liebe oder wahre Beziehung zu Krishna nur möglich ist, wenn es auch zwischen wirklich mir und Krishna ist. Oder mir und den Devotees und nicht zwischen meinem Schein-Ich oder meinem Wunsch-Ich oder meinem Idealbild. Und was eben auch passieren kann, ist, wenn wir jetzt zu Bhakti kommen, dann legen wir manchmal nicht das hier ab, sondern wir tauschen es einfach aus. Ja. Wir tauschen es aus gegen die Idealperson, die wir vorher sein werden wollten, wird es eben zum Idealdevoten. Und dann projizieren wir eben nach außen die Dinge, die wir für wichtig halten in einem Devoten. Was denkt ihr denn, woran man erkennen kann, dass jemand hauptsächlich, oder wir selber, woran erkennt ihr es euch doch bei euch, und dass ihr eher aus dieser Maske heraus gerade handelt, statt aus dem wahren Ich?
Dass es uns große Anstrengungen kostet.
Entschuldigung. Nee, alles gut, ja, bei euch. Sag erstmal du, Liebe.
Dass es uns große Anstrengungen kostet.
Ja, ja, genau. Also wir strengen uns über das Maß an, was wir eigentlich als Energie haben. Meinst du so in die Richtung, oder?
Ja. Ja.
Also es wird anstrengend. Stressig.
Ich wollte fragen, ob ich eine Zwischenfrage stellen darf.
Ja, gerne, gerne.
Und zwar frage ich mich, diese Maske, das macht schon Sinn, was du erzählst, aber irgendwie denke ich mir auch so, wo ist dann der Unterschied, dass man seinen Geist kontrolliert? Weil wenn ich jetzt an das Kind denke, das ist jetzt in der S-Bahn, dem gefällt es dann nicht und es schreit einfach rum, dann ist es doch eigentlich ganz gut, wenn man jetzt als Erwachsener praktisch eine Maske aufsetzt, obwohl es einem nicht gut geht, und ich schreie jetzt einfach nicht rum, sondern bin nett zu den Menschen. Deswegen verstehe ich den Unterschied nicht so ganz, wo ist jetzt die Maske und wo ist es jetzt, wo ich meinen Geist kontrolliere, was wir ja machen sollen.
Mhm. Also na, das eine ist, Fehler auch zu korrigieren bei anderen. Also Kinder, man erzieht ja auch ein Kind. Also auch wenn man jetzt sagt, ich will mein Kind ohne Maske erziehen oder mit wenig Maske oder mit dem Mut zur Authentizität, heißt es ja trotzdem, dass man sein Kind in der S-Bahn vielleicht dann erzieht und sagt, guck mal, hier sind andere Leute, die könnten sich gestört fühlen, wenn wir so laut sind. Vielleicht wollen wir ein bisschen leiser weinen. Ich habe keine Kinder, aber ne? So, weiß nicht, ob das funktionieren würde, könnt ihr mir dann später erzählen, wie man das in Wahrheit sagen würde. Aber das ist was anderes, wenn ich meinen Geist auch, also wenn ich authentisch zu mir bin und merke, okay, mir geht es gerade schlecht und ich richte jetzt meine Gedanken authentischerweise auf was Positives. Das ist ja eine authentische Bewegung. Und unauthentisch wäre, wenn ich dieses Negative einfach wegpacke, Deckel drauf, hat es nie gegeben, und dann einfach so tue, als geht. Also ich bemühe mich nicht echt darum, die Gefühle zu transformieren, sondern ich packe die einfach weg und setze ein Lächeln auf. Ne? Also das eine ist eher so ein Wegschieben, Wegdrücken, und das andere ist ein wahrer Wandel. Ich würde mal sagen, hättet ihr noch eine bessere Unterscheidung machen?
Oder was? Ich finde das gut, was du gesagt hast. Das eine ist halt eine echte Regulation. Du schreist da nicht einfach rum als Erwachsener in der S-Bahn, sondern überlegst irgendwie, okay, das stört vielleicht andere. Ne? Und dann zum Wohl der anderen machst du es halt anders. Ne? Gehst halt aus oder irgendwas. Und das ist ja deswegen nicht unauthentisch.
Ja.
Und so will ich.
Ja. Antwort ist okay. Ja, also, ja.
Also, ich wollte nochmal auf deine Frage zurückkommen. Ich glaube, es ist unbefriedigend. Es ist nicht erfüllend, so in der Interaktion zu sein. Sei es mit Krishna oder seinen Devotees oder anderen.
Also das daran, also die Frage war ja nochmal noch zur Rückbesinnung, woran man erkennen kann, dass man selber oder irgendjemanden hypothetisch ist, also dass der Mensch aus dieser Maske heraus handelt. Und du sagst, es ist unzufriedenstellend. Noch andere Ideen? Also anstrengend hatten auch schon.
Es ist irritierend.
Für dich oder für andere? Oder für Krishna?
Für alle. Also es ist irritierend, wenn man die Maske bemerkt, wenn man mit der Maske konfrontiert ist und sieht, okay, irgendwie gerate ich nicht durch zu der Person, sondern ich interagiere hier mit deren Maske.
Mhm. Woran merkst du das, dass du mit der Maske, also was?
Ja, wenn ich, weiß ich nicht, erwünschte Antwort nicht, und wenn ich eine Frage stelle und ich bekomme eine erwünschte Antwort und keine ehrliche, ich das Gefühl habe, das ist jetzt kein ehrliches Feedback, sondern eine erwünschte Antwort. Und die hat wenig Wert für mich.
Ja. Aber darf ich da nochmal was fragen dazu? Also, wenn du jetzt jemanden fragst, wie hat dir das Sonntagsfest gefallen? Und dem hat es vielleicht überhaupt nicht gefallen, aber der kann doch das dann nicht dazu sagen. Also, ist es dann eine Maske oder...
Naja, also,
wenn der jetzt fühlt, das war wirklich das allerletzte, so was hat er noch nie erlebt, das kann er doch nicht sagen, der macht der Weichner Apparat, da muss man sich doch kontrollieren und das...
Also wenn ich kurz darauf antworten darf, also wenn ich dich fragen würde, wie fandest du das Sonntagsfest? Fandest du die Planung gut? Fandest du den Kirtan gut? Hat dir das Essen geschmeckt? Dann wünsche ich mir da eine ehrliche Antwort. Wenn du sagst, das Essen war fad oder versalzen, dann möchte ich das gerne hören. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie die Planung war doof, dann bin ich an einer ehrlichen Antwort interessiert.
Ja, aber Prasadam ist ja immer transzendental. Man kann ja das nicht schlecht machen irgendwie.
Das geht ja einfach schlecht machen.
Ja, also das ist so ein Unterschied. Na, also ein konstruktives Feedback ist ja einfach, wenn man irgendwo sieht, das könnte verbessert werden für eure Gäste. So ist mir was aufgefallen. Und schlecht machen ist ja eher, dass man einfach schlechte Laune hat und die an jemand auslassen will. Irgendwie vielleicht jemanden runtermachen will, damit man sich selber besser fühlt. Es hat gar nichts damit zu tun, jemandem helfen zu wollen. Also konstruktives Feedback kommt ja aus einer dienenden Haltung. Und dieses Schlechtmachen kommt einfach aus dem Ego. Das ist auch so die Unterscheidung. Also das heißt, man fragt sich dann, kommt dieses Gefühl, was diese Unzufriedenigkeit hat, kommt die aus meinem Ego, weil ich einfach gerade irgendwie schlecht drauf bin und vielleicht keine Ahnung, was passiert ist. Oder kommt dieser Gedanke, dass ich wirklich denke, ich könnte das Fest verbessern und dann allen zukünftigen Gästen eine bessere Erfahrung. Okay.
Noch ein anderer Gedanke. Ich glaube, also ich erlebe es immer so, wenn ich so meine Maskenrealität rumvorwerke, dass ich mich nervös und angespannt fühle. Ich bin nicht okay. Das ist immer irgendwie so. Man ist so immer so gleich so. Man will halt kontrollieren. Und da das ja nicht geht, wie wir alle wissen, ist es eine anspannende Situation.
Ja. Ja. Sehr gut.
Ja, zum Thema Gefühle, und ich finde, es passt auch sehr gut dazu, wenn das ziemlich stark ausgeprägt ist, denke ich, kann das halt auch krank machen. Also beziehungsweise, ich meine, das kennt man ja auch. Also ich bin zum Beispiel nicht gut darin, in der Situation, wenn irgendwas richtig doof für mich gelaufen ist, das zu äußern. Und dann merke ich aber, dass mir das Bauchschmerzen macht. Sowas. Also aber dann auf Dauer denke ich, also wenn jemand nie in der Lage ist, sich mitzuteilen, okay, was brauche ich eigentlich, oder die eigenen Grenzen aufzuzeigen, dann ist das, glaube ich, auch was krank machen kann.
Sonst noch Ideen? Ich zeige euch mal, was ich noch gemacht habe. Also versucht perfekt zu sein, haben wir schon besprochen, ne? Also dieses, dass man dann eben denkt, ah, ich bin nicht gut genug, ich muss mir hier irgendwie eine perfekte Maske aufbauen, damit ich irgendwie mit der Welt interagieren kann und akzeptiert werde. Chronisch im Hinter- oder Vordergrund sein, ne? So, wenn jemand zum Beispiel immer irgendwie auf der Bühne sein muss, aber nicht weil das der Saber oder der Dienst irgendwie verlangt, sondern einfach um sich gut zu fühlen. So, um die innere Unsicherheit, ob ich gut genug bin. Dann, wenn ich mich jetzt auf die Bühne stelle und alle klatschen, dann werde ich gut genug. Ja, oder dann gibt mir das diese Bestätigung. Also, ich trete in den Tempelraum und setze mich ans Harmonium und fange einfach an zu singen. Und dann singe ich alles die ganze Stunde alleine. Und dann setze ich mich hier drauf, ohne dass mich jemand gebeten hat, und gebe einen Vortrag. Und das ist ein geiles Beispiel. Ne? Genauso kann es aber auch sein, wenn man chronisch im Hintergrund ist. Also sich immer zu verstecken, obwohl eigentlich der Dienst zu Krishna verlangen würde, dass wir auch mal aus uns herausgehen und ein Teil der Gemeinde sind. Wenn ich zum Beispiel eine wunderschöne Stimme habe und niemand ist da, der singen kann, dass man dann eben auch sich traut und diesen Mut entwickelt, dann für Krishna zu singen und zu lernen zu singen. Oder dass man eben sich auch dann den Mut entwickelt, eine Arbeit zu machen, auch wenn das ziemlich im Blickfeld von allen ist, obwohl ja sowieso alle zu Krishna gucken. Oder dass man den Mut entwickelt, ja. Also, wenn ich mich chronisch verstecke, weil ich unsicher bin, oder chronisch das versuche auszugleichen, indem ich in den Vordergrund gehe, dann kann auch dieses Ich-weiß-alles-Phänomen kann auch aus der Maske kommen. Ne? So, wenn wir denken, ja, diese Maske, es ist wichtig, dass ich einfach alles weiß. Und alles, was mir Leute erzählen, habe ich sowieso schon mal gehört. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit in den Gesprächen, statt zuzuhören, weil ich habe ja sowieso viel mehr zu sagen als alle anderen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen verwandt mit dem, stimmt, da wollte ich eigentlich auch noch dazu sagen, also wenn man immer nur redet oder eben nie was sagt, kann es auch sein. Ne? Das kann auch hinter dem Vordergrund sein, wenn jemand eine Frage stellt. Also, ne? Ich weiß alles Phänomen, haben das Katar selbstverständlich nach uns so reingerufen, als wir uns darüber unterhalten haben. Damit meinte er so, na, dieses, wenn einer sagt, ach, ich bin so gefallen, und der andere, nein, ich bin so gefallen. Wenn der nächste, ich bin so gefallen, nein, ich bin so gefallen, dann geht das so 100 Mal so hin und her. Na, warum macht man das? Also, ich meine, das gibt es vielleicht auch als authentische Version, all das, davon gibt es auch authentische Versionen in Kontextgründen, aber meistens oder häufig kann das auch einfach nur sein, weil man denkt, okay, das wird jetzt von mir erwartet. Ne? Der Devotee erwartet von mir, dass ich sage, ich bin gefallen, obwohl da gerade überhaupt kein Gefühl oder irgendwas dahinter ist. Oder man macht es einfach so automatisch. Also, naja, ich bin noch schlimmer und du noch schlimmer. So. Sich nicht vertraulich mitzuteilen, alles ist gut. Das hat es auch so ein bisschen, was Jared gesagt hat, mit, ne? Wenn man eine Frage stellt und man hat das Gefühl, man kriegt keine ehrliche Antwort. Und wie geht's dir? Alles prima, ich bin ja Hare Krishna und mir muss es immer gut gehen. So zum Beispiel. Statt einfach mal zu sagen, heute war nicht so ein guter Tag. Das Chatten lief einfach mal nicht so. Kann ja auch mal sein. Verteidigung und Angriff. Wenn ich irgendwie mich extrem viel ständig erkläre und verteidige. Wenn ich zu jeder Handlung, die ich habe, immer gleich eine Erklärung mitliefern muss oder eine Rechtfertigung. Immer so, hier ist eine Blume für Krishna. Ich habe auch nicht dran gerochen. Es hat auch niemand gedacht, dass du jetzt an der Blume gerochen hast. Du musst das jetzt nicht verteidigen, dass du an der Blume nicht gerochen hast. Oder auch ein Angriff. Ne? Hast du das schon gesehen? Der hat eine Puja gemacht, der hat Socken an. So. Na, um andere anzugreifen, damit man sich selbst dann auch gut fühlt. Ne? Andere sind schlecht, das heißt, ich bin besser. Jetzt würde ich gerne mal auf die andere Seite gucken, was hier unten noch steht. Nämlich, woran können wir denn erkennen, dass jemand es geschafft hat, diese Maske abzulegen und authentisch zu sein? Also weder eine materielle Maske, noch eine falsche spirituelle Maske zu tragen. Also einfach nur ein authentischer Devotee. Woran erkennt man das? Sergei?
Er macht Fehler und ist in der Lage, die zuzugeben.
Sehr
und
schön.
Sich zu verbessern. Also das gilt ja für alle Bereiche, denke ich.
Ja.
Und das ist wirklich wichtig.
Super nice.
Zu sagen, oh, das war blöd.
Ja, genau. Ja. Danke. Habt ihr es einfach gehört, ja? Ideen?
Also weiterhin, was du jetzt angesprochen hast, auf der anderen Seite, das heißt hier wäre man wirklich zufrieden, also nach einer gewissen Handlung, das ist so so ein Gefühl nach einem guten Dienst sozusagen, was angekommen ist, dann ist man wirklich müde, aber zufrieden. Man weiß, warum man müde ist sozusagen. Dann ist es so ein erfüllendes Gefühl, was sozusagen dann fehlen würde in der Situation, wenn der Maske drauf. Dann ist man, naja, könnte immer noch besser sein. Alles kann besser sein.
Und ja, das
ist ja die Welt.
Genau.
Es kann immer alles besser werden. Also ja. Ich könnte, jeder könnte. Aber so hat man wirklich ein Gefühl, oh. Und über dieses Gefühl, also es geht mir so, möchte man nicht wirklich gleich so viel rumerzählen. Das ist so ein Gefühl.
Also echte Zufriedenheit.
Mhm. Ja. Schön.
Sonst noch Ideen? Ich könnte auch ein paar von den Sachen umdrehen. Also.
Ich denke, man fühlt sich dann verbunden.
Ja, genau.
Also mit den Devotees, mit den Menschen generell und mit Krishna.
Ja.
Man ist dann halt sich auch bewusst über die ganze Beziehung und seinen Stand. Und diese Trennung wird dann aufgelöst.
Ja. Genau, also das ist eigentlich der Kern, ne? Dass man diese Verbindung überhaupt möglich ist zwischen einem und Krishna. Weil die Grundlage für jede Beziehung ist Authentizität. Also ich kann mir auch vorstellen, ihr werdet kein Paar, wenn ihr euch von Anfang an die Taschen vollgelogen hättet. So, das funktioniert einfach nicht. Ja? Das sieht man auch hier. Also hier sind ein paar Sachen, woran man das erkennen kann oder woran man selber merken kann, ah, jetzt bin ich gerade in meinem authentischen Ich unterwegs. Liebe und Dienst steht im Zentrum. Ja, also wenn ich das ablegen kann, diese Unsicherheit von, ich bin nicht gut genug, ich muss jetzt was machen, ich mache jetzt eine Puja, aber einfach nur, damit ich mich besser fühle, weil ich Puja gemacht habe. Oder ich mache jetzt eine Puja, damit Krishna die Puja genießen kann. Ja, das sind komplett andere Motivationen. Das heißt, im Inneren will man wirklich, man hat Platz frei im Kopf, über eine andere Person nachzudenken. Also statt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tusch Krishna einen Geburtstagskuchen backen wollte und ich habe aber die Unsicherheit, kann ich überhaupt backen? Und jetzt will ich diese Unsicherheit überwinden und dann nehme ich mir dann vor, gehe ich an der Konditorei vorbei, sehe so eine richtig krasse Torte und denke, die mache ich jetzt. Was vielleicht völlig übertrieben ist, weil ich bin ja kein Konditor. Nehme jetzt so den perfekten Kuchen vor und dann bin ich so damit beschäftigt, ihm zu zeigen, dass ich ein guter gut backen kann, dass ich total vergesse, vielleicht ihn mal zu fragen, welcher Kuchen ihm überhaupt schmeckt. Und das Gleiche natürlich auch mit Krishna. Fokus auf das Innere. Essenz steht in...
Was?
Achso, Essenz statt Masse. Ja, genau, Essenz statt Masse. Also, statt ständig zu gucken, wie ich nach außen wirke, ne, das ist diese Schicht hier, da geht es darum, der Beste zu sein, die wirklich nach außen perfekt zu sein. Und in dem Ich, den geht es eher um die inneren Werte, um das Wahre bei Bhakti. Das heißt, da ist dieser Fokus auf das Innere überhaupt möglich. Und Essenz statt Masse, damit meine ich auch, also diese Schicht kann uns auch manchmal dazu aufrufen, 1 Million Projekte zu starten. Überall dabei zu sein. Damit man sich so richtig tüchtig und toll fühlt. Und dieses Ich in der Mitte sagt, nee, ich mache nur das, was ich auch in der Lage bin, körperlich und geistig zu schaffen. Weil ich weiß, wenn ich über meine Grenze hinausgehe, dann geht die Beteiligung meines Herzens verloren. Ne? Wenn ich ständig müde bin beim Chanten, kann ich nicht von Herzen chanten. Man ist auch in der Lage, Krishnas Führung im Herzen zu folgen. Wenn man, das ist natürlich was Inneres, aber wenn man da irgendwas spürt, ne, irgendwie mach dies, mach jenes, dann ist es nicht so, ich traue mich nicht, wer weiß, was die anderen dann sagen werden. Man ist in der Lage, Sevas anzunehmen, ne, wenn die Votis einen bitten, irgendwas zu tun, dann ist man nicht aus Unsicherheit so behindert, dass man sich verstecken will und gar nicht handeln will für Krishna, sondern man sagt, okay, Krishna möchte, dass ich diesen Seva mache, also mache ich den auch. Man ist in der Lage, sich ehrlich mitzuteilen, sich authentisch zu zeigen. Und klar, also diese Authentizität und auch das ehrliche Mitteilen zwischen Devotis, das muss natürlich trotzdem gewählt passieren. Also es geht jetzt nicht um, wir können dann bestimmt auch danach noch in Ruhe Fotos machen. Also, alle haben jetzt gemerkt, es kam noch was. Ne? Das erste Foto. Ja, also natürlich muss dieses authentisch sein, auch in einem Rahmen stattfinden. Also ich würde jetzt auch nicht zu jemandem, den ich gar nicht kenne, hingehen und mein Herz offenbaren. Das ist logisch. Aber hier geht es eher darum, dass man es überhaupt mal macht. Gibt es jemanden in deinem Leben, dem du dich einfach offen mitteilst? Dem du vielleicht auch mal erzählst, wenn irgendwas passiert ist, was dich richtig belastet hat oder was dir irgendwie am Herzen liegt, was dir Sorgen bereitet, Gedanken, die dir Sorgen bereiten. Und selbst wenn es keine Devote gibt, also es wäre schön, und ich kann jedem nur ermutigen, solche Beziehungen zu pflegen, Krishna gibt es immer. Und ihm können wir uns immer authentisch und von unserem Master Ich zeigen. Ohne zu befürchten, dass er uns verurteilt, dass wir nicht gut genug für ihn sind, dass er irgendwie hart reagiert. Also das ist noch so die Auflösung des ganzen Themas. Dass wir sozusagen, um hier hinzukommen, die Missverständnisse aufgeben müssen. Einmal über uns und über Krishna und über unsere Beziehung, wie eine Beziehung möglich ist. Und zu wissen, so ist eine Beziehung einfach nicht möglich. Und einmal über uns zu wissen, ich bin gut genug. Ich bin vielleicht nicht fehlerfrei, aber wenn ich einmal mein Bestes gebe im Krishna-Bewusstsein, dann wird Krishna mir das offenbaren, was ich noch lernen muss. Und wird mich dahin bringen, dass ich immer mehr Fortschritt mache. Aber ich bin vom Grund her gut genug. Ihr habt vielleicht auch schon alle mal die Devotees getroffen. Also ich habe mal, kann mich noch daran erinnern, schon einige Jahre her zum Hartschlag mit einem Devotee geredet. Der ist auch, habe ich lange nicht mehr gesehen. Weiß nicht, was er jetzt macht. Und der war einfach überzeugt davon, dass er nicht qualifiziert ist für diesen Bhakti-Pfad. Und hat eben so damit gerungen, ob er überhaupt kommen kann. Und das kann so ein krasses Hindernis sein, dass jemand aufhört zu praktizieren. Was dann sehr schade ist. Aber es kann eben auch eine kleine Form sein, dass man irgendwie einfach so das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug und sich dann eigentlich so versteckt oder nur so zum Teil zeigt. Also ich bin gut genug, ich muss keine Maske tragen, ich brauche dieses Schutzschild nicht mit Krishna. Krishna ist unser bester, intimster Freund. Wenn ihr mal an eure intimste Beziehung denkt, die ihr habt, die Beziehung zu Krishna ist eigentlich noch tiefer, noch intimer. Wir brauchen uns da nicht verstecken vor Krishna, aber irgendwie so eine Schutzmaske aufsetzen oder so ein Schutzschild, weil er wird es nicht ausnutzen. Also nicht wie vielleicht andere Leute in dieser Welt. Er wird das wertschätzen und uns herzlich willkommen heißen und uns ermutigen, uns beschützen. Aber es geht eben auch nur, wenn wir von diesem authentischen Ort beten. Krishna sucht nicht den perfekten Devotee, der sucht den authentischen Devotee. Er sucht auch nicht, den coolen Devotee, der immer ganz gefasst ist und seine Maske immer trägt und bei allem immer als perfekter Devotee rüberkommt. Und er sagt, der sucht diesen authentischen Devotee, der einfach seine Gefühle für ihn ausdrückt und Seva macht von Herzen und Krishna auch an Krishna denkt und nicht nur an die eigene Maske. Dann das Missverständnis darüber, wie eben Liebe funktionieren kann, dass man das aufgibt. Es gibt keine diese Möglichkeit nicht, eine Beziehung zu haben zwischen Ego und Krishna. Und Liebe ist was Inneres, nichts Äußeres und hat nichts mit Perfektion zu tun. Krishna liebt uns nicht, weil wir perfekt sind. Krishna liebt uns sowieso schon. Ja, und unser Wert und unsere Beziehung zu Krishna ist was, das gibt es schon. Das müssen wir nicht herstellen. Das müssen wir nicht wie verrückt dem hinterherhecheln. Und ganz zum Schluss die Missverständnisse über Krishna, dass wir die aufgeben. Also Krishna ist nicht so ein Gott, der total schwer zufriedenzustellen ist. Fallen euch da vielleicht Beispiele ein? Beispiele, wo Krishna von einem Devotee von kleinsten Diensten erfreut war. Oder vielleicht auch bestimmt die Verse.
Naja, Krishna sagt in der Bhagavad Gita, Param Pushpam, ja, dass er ein Blatt, eine Frucht, etwas Wasser, eine Blume annimmt.
Ja. Ja,
was nicht heißen soll, dass wenn wir ein opulentes Mahl haben, Krishna ein Blatt anbieten wollen. Ja, Aber wenn wir nur ein Blatt haben, dann ist Krishna auf jeden Fall mit dem Blatt.
Also was denn dazu gehört hat, da hat er mir ja einiges angeboten. Das nicht genau.
Ja.
Der Krishna will ja nicht die Menge, sondern die Qualität, das ist dieses tatsächliche Bhakti für ihn. Also die Menge ist hier, also unser Material, das Materielle, was wir verstehen, unter viel, das hat eh alles.
Ja. Ja, so könnte man wahrscheinlich jetzt einen zweiten Vortrag starten mit Lilas, in dem Krishna mit kleinsten Gaben zufrieden war, da gibt es unendliche. Aber versteht das, dass Krishna, da gibt es einen Namen für Krishna, der ausdrückt, dass er sehr einfach zufriedenzustellen ist. Und nicht die Perfektion braucht. Krishna.
Ah.
Der Krishna, der leicht zufriedenzustellen ist. Und wenn man sich das merkt, dann das revolutioniert die Bhakti. Ne? Weil wenn ich ständig, wenn ich irgendwas in Krishna bringe und denke, ah, das ist jetzt, oh, das ist nicht gut, oh, ich hätte was Besseres machen. Das ist ja keine, da ist also Liebe nicht möglich. Ne? Da kann man nicht einfach so aus Herzen geben. Und immer so diese Zweifel und diese Unsicherheiten und diese Ängste und dieses Gefühl hat, ich bin jetzt nicht gut genug, dass hier was nicht gut genug. Krishna ist unförmlich, er ist unkompliziert, er ist einfach zufriedenstellen. Er ist ewiglich dankbar für jeden kleinsten Dienst. Und er will einfach nur, dass wir unser Bestes geben, und zwar auf eine Weise, sodass wir auch unser Leben lang praktizieren können, nicht nur 10 Jahre, und dann sind wir, fallen wir erschöpft um. Also die Folge davon, von diesem falschen Ego, oder Praxis im falschen Ego, ist auch häufig, dass die Bodhis ausbrennen oder den Enthusiasmus verlieren. Weil erstens mal, wer will einen Gott dienen, der so kompliziert ist, der nur mit Perfektion zufrieden ist. Und wenn man immer so über seine Grenzen hinausgeht und immer so sieht um dieses Ego, so diesen Kampf um das Ego, der ist unglaublich anstrengend. Ich muss immer noch mehr machen. Nee, das reicht nicht. Ich muss noch mehr machen und noch mehr und noch mehr. Dann verliegen wir aber nicht. Und den nimmt es erstens. Gucken mal, ob ich alles gesagt habe, was ich so sagen würde. Ich glaube schon. Ja. Gibt es vielleicht Fragen dazu, noch Gedanken?
Mich beschäftigt das. Du hast ja das quasi die wahre Liebe, das höchste Ziel quasi benannt. Ja. Also wahre Liebe ist für mich etwas, es wird jetzt aufgenommen, ne?
Es ist,
ja, nee, das passt schon. Aber das ist für mich etwas, wo ich innerlich darauf eingestellt bin, dass ich das in diesem Leben nicht erreiche, zu Krishna. Ja. Also weil in dem Vorgang von Sadhana Bhakti, es ist ja ein allmählicher Prozess, ja, und also das ist das höchste Ziel. Meine Frage an dich ist, ob du da eine Verbindung siehst, psychologisch verstehe ich das total, ja, werde ich da viel von mitnehmen, aber ob du eine Verbindung dazu siehst, zu diesem allmählichen Prozess von Sadhana Bhakti. Ja, der ein Reinigungsprozess ist, ja, wo wir langsame Fortschritte machen über unsere regulierte Praxis, über spontanen hingebungsvollen Dienst, bis wir irgendwann diese liebevolle Ebene zu Krishna erreichen. Ja.
Also die Verbindung zwischen dem Thema und dem Thema des Fortschritts?
Ja, ja, genau. Dem Thema des allmählichen Fortschritts im Bhakti-Yoga.
Hm. Also, man könnte den Fortschritt auch einfach bezeichnen als immer mehr weglassen von dieser Maske. Und ob man jetzt, wie weit man da kommt in diesem Leben, also ob man das schafft, in diesem Leben die Maske komplett abzuhören und sein wahres Ich offenbar zu bekommen, letztendlich, also ist ja laut unserer Philosophie, wird unsere wahre Identität, unsere spirituelle Identität uns vom Heiligen Namen offenbart. Das ist. Also das kann, glaube ich, niemandem garantieren, aber es ist wahrscheinlich. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es dann noch über diese Offenbarung hinaus Zustände gibt, die man mit einem materiellen Körper, also von spiritueller Liebe, die man mit einem materiellen Körper nicht aushalten könnte, also im positiven Sinne. Also die passen nicht in diese Welt hinein. Und das ist dann durchaus etwas, was wir dann in einer anderen Sphäre erfahren würden. Aber wir können wir können auf jeden Fall sehr nah rankommen. Und viel, viel näher, als wir, glaube ich, denken manchmal. Geht das in die Richtung?
Ich habe Gedanken dazu. Also ich finde, man kann das absolut so sehen, wie du es gerade beschrieben hast, so als einen graduellen Shift von links nach, oder von, ja, von oben nach unten, also zu den Roten. Und ich finde, man kann es auch als schon so wie so ein Schalter auch sehen, also dass man auch als wirklich Anfänger-Devote, wie ich jetzt bin, einfach immer wieder den Kontakt sucht zum, ja, wo stehe ich jetzt gerade und wie kann ich da ganz authentisch mit hier mit den Devotis sein und mich wirklich auf eine echte Interaktion einlassen oder wenn ich im Kirtan bin, halt wirklich so da reingehen und immer mehr echt da sein einfach. Oder man, also ein Beispiel, mir bricht es immer das Herz, wenn ich Devotis sehe, die so ganz viel über so Themen sprechen, die wie so eine Wolke sind. Also zum Beispiel, ja, und die Kamis, die machen ja alle Schlachthäuser und dann gibt es diese ganze Umweltverschmutzung und das passt alles irgendwie nicht gut und das ist keine echte, na, wenn ich so mit dir spreche, dann habe ich gar keinen echten Austausch. Ein echter Austausch wäre Jaidev. Ich hadere damit, dass diese Welt so grau ist und hast du eine Idee, wie ich damit besser umgehen kann, ne? wie ich trotzdem stark sein kann. Das wäre ein echter Ausdruck. Und das kann man immer machen. Und da kommst du dann auch, ne, da geschieht Fortschritt meines Erachtens. Bei dem anderen, da kannst du ja, glaube ich, Leben verbringen mit so einem Themen. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt schon auf der Prema-Stufe war, aber ich glaube, das ist der Weg, wenn man da ist.
Also ich glaube, es ist auch wieder auf die Frage bezogen. Aber es ist halt, wir lesen ja immer wieder von perfekten Devotees und das ist auch so das Ziel, aber es ist trotzdem irgendwie so schwer, da wo man ist, irgendwie okay zu sein, wenn halt das Ziel eh immer irgendwie so hoch ist. Das ist schon irgendwie eine ähnliche Frage.
Und das zu schaffen, da so eine Art Zufriedenheit auch oder diesen großen Druck von sich zu nehmen
und nicht okay jetzt schon
so sein, wo man noch gar nicht ist.
Ja.
Damit okay zu sein, einfach weit entfernt zu sein von den Vaishnavas, von denen wir regelmäßig hören und auch hören wollen.
Ja,
also da weit von entfernt zu sein. Und da das damit aber okay zu sein. Und
trotzdem motiviert zu bleiben.
Also ich glaube, die Frage ist, ob es Perfektion manchmal in der Art überhaupt gibt, wie wir es uns vorstellen. So, weil ich würde eher sagen, jeder Devoti hat Stärken und Schwächen. Und auch bei den fortgeschrittenen Devotis, die haben alle ihre Schwerpunkte. Keiner von denen macht alles, was die alle anderen auch machen. So von Sadhana oder so. Raghunadas Goswami hat am Tag 300 Ehrerbietungen gemacht. Und vielleicht hat dann ein anderer Goswami mehr geschrieben oder so in der Zeit. Und das ist halt, aber das ist sowas wie egal. Und das ist halt das Problem, was wir eben häufig nicht verstehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass man keinen Fortschritt macht oder nicht sich bemüht und nicht immer versucht, seinen Geschmack zu vergrößern. Aber wenn ich zu viel in dieser Hülle mache, ohne echten Geschmack auch zu entwickeln, dann wird der Geschmack irgendwann auch weggehen. Der kommt dann auch nicht. Also es ist halt einfach auch die Frage, wo ist mein Fokus? Und irgendwo, ich finde, das ist auch so, dass ein Grund, weshalb wir die Maske auch nicht absetzen, ist, also sag mal so, es ist auch Demut, die Maske abzusetzen. Weil Demut heißt, es ist okay für mich, in den Spiegel zu schauen und da Dinge zu sehen, die noch verbessert werden können. Und warum ist es für mich okay? Weil ich weiß, dass das kein Problem ist. Also das Problem ist, also es macht es sehr schwierig, wenn wir denken, Fehler sind nicht erlaubt für Krishna. Und sobald wir das verstehen können, dass Krishna da volles Verständnis hat, da gibt es sogar so einen schönen Vers, wo Krishna sagt, ich liebe die Devotis in der materiellen Welt noch mehr als die befreiten Seelen, weil die haben richtige Herausforderungen. Die haben mit viel mehr Dingen zu kämpfen und zu tun. Und wenn die mir was mit Liebe darbringen, steht dahinter viel mehr Bemühung, als wenn es ein Yogi macht, der eh schon befreit ist. Und ja. Also einfach auch zu verstehen, es geht es wie barmherzig auch Krishna ist. Sonst noch jemand Ideen zu der Frage? Und auch zu vertrauen, dass der Vorgang funktioniert. So. Das wird schon noch kommen. Also, ist halt so, da braucht man auch Geduld. Wie schreibt der Rupa Goswami. Nektar der Hingabe. Nee, Nektar der also, das Volada konnte am Ende Nektar der Unterweisung. Volada konnte am Ende da schreibt er, dass wir einfach auch Geduld brauchen auf diesem Vorgang. Und gleich am Anfang. Und dahinter steckt ja auch das Vertrauen zu sagen, und wie Vishnu hat das ausgedrückt, egal was passiert in meinem Leben, ich bleibe dran. Mhm. Krishna kann mir alle Zeit und alle Gesundheit wegnehmen. Und ich kann nur noch ein Maha-Mantra am Tag sagen, weil ich irgendwie so verstrickt bin auf irgendeinem Grund. Ich sage den Maha-Mantra. Ich bleibe einfach dran. Und sobald es irgendwie geht, vertiefe ich mich wieder mehr.
Es ist halt ein wunderschöner Vortrag gewesen, also total tiefgehend, total motivierend und ehrlich, aber halt auch bewegend. Also das muss auf jeden Fall erstmal wirken bei mir. So.
Okay. Dann, was sagen wir am Ende? Ja.
Ist immer gut.
Okay. Ja. Okay.